ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend zu den Tagesthemen und Gratulation an die fast 2 Millionen im Land, die schon komplett geimpft sind gegen Corona. Es sieht nämlich gerade so aus, als hätten sie Vorsprung auf dem Weg zu alten Freiheiten. Ganz Europa macht sich gerade Gedanken, ob ein kleiner Eintrag in der Patientenakte nicht der große Türöffner werden könnte, etwa zum Reisen. Viele kennen das schon. Panama zum Beispiel lässt niemanden rein ohne Gelbfieberimpfung. Die Philippinen im Prinzip niemanden raus ohne Polioimpfung. Und mit Corona handhaben es die ersten Länder schon so ähnlich. In Polen etwa schützt der Impfnachweis vor der Quarantäne. Und Deutschland bereitet sich vor auf den digitalen Impfpass, technisch sowieso, aber politisch wäre da noch einiges zu klären. Christin Joachim.
Der Spaziergang am Strand, die Füße im Sand, für viele das Urlaubsgefühl schlechthin. Wer eine Quarantäne oder die zusätzlichen Kosten von Corona-Tests scheut, muss schon ziemlich lange mit Fernweh leben. Seit gestern Abend ist klar, die EU will bis zum Sommer einen digitalen Impfausweis einführen, mit dem Urlaubsreisen wieder möglich werden sollen. Wie genau, da wollte sich die Kanzlerin noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ihn zu haben, ist für die Zukunft auf jeden Fall richtig. Das heißt aber nicht, dass nur reisen darf, wer einen Impfpass hat. Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen.
Völlig offen also, welche konkreten Rechte wann mit dem Impfpass verbunden werden sollen. Die Zurückhaltung der Kanzlerin für die Reisebranche unverständlich.
Wir sind in Deutschland in vielen Dingen leider nicht sehr schnell. Wir waren nicht sehr schnell beim Impfen und sind es weiterhin nicht. Wir haben der Bundesregierung bereits im vergangenen September Vorschläge gemacht für ein Testkonzept in der Reisekette. Das gibt es immer noch nicht. Wir können schneller sein und wir sollten jetzt nicht wieder 4 Monate abwarten, bevor wir einen digitalen Impfnachweis haben.
Ein digitaler Nachweis, der Geimpften Vorteile beim Reisen oder auch für Veranstaltungen bringen könnte. Auf der Straße ist die Meinung geteilt.
Wenn man dafür dann Quarantänen entgehen kann oder halt keine Quarantäne machen muss und sich die Leute dadurch sicherer fühlen und das halt tatsächlich Vorteile hat, dann warum nicht?
Ich fände das nicht gut, wenn das eine Voraussetzung für irgendwelche Sachen wäre.
Also wenn ich noch gar keinen Impftermin bekommen kann, fände ich es unfair, wenn geimpfte Leute dann schon Privilegien hätten.
Es ist eine grundsätzliche Frage, die immer drängender wird, je mehr Menschen geimpft werden. Was geht vor? Gleiche Bedingungen für alle oder möglichst schnell alte Freiheiten für Geimpfte? Droht damit eine Zweiklassengesellschaft? Die Entscheidung soll laut Gesundheitsminister das Parlament fällen.
Ich finde, die Debatte muss wirklich im Deutschen Bundestag, das sage ich jetzt auch als Abgeordneter und Bürger, breit geführt werden. Ist ja die Frage, was folgt daraus, dass ich geimpft bin? Folgt daraus was oder nicht?
Für die FDP folgt, die Freiheit geht vor, wenn belegt ist, dass Geimpfte nicht ansteckend sein können.
Wenn das gegeben ist, gibt es keinen Grund, die Grundrechte einzuschränken. Und diese Grundrechte müssen wir auch wieder zurückgeben, das ist sehr klar.
Die Grünen dagegen mahnen.
Wir dürfen keine falschen Hoffnungen machen und wir müssen an die Solidarität der Menschen appellieren, dass sie auch weiter die AHA-Regeln einhalten, denn wir wissen im Moment nicht, wie lange die Immunität anhält nach einer Impfung.
Viele Fragen sind noch offen und der Sommerurlaub wohl noch weit weg, wenn auch am Horizont.
Und diesen Horizont hat auch unser Kommentator im Blick. Markus Grill vom Westdeutschen Rundfunk hat diese Meinung.
Es gibt in all diesem Corona-Trübsinn auch gute Nachrichten. Die beste davon kam diese Woche aus Schottland. Dort hat eine Studie ergeben, dass Menschen schon 4 Wochen nach der ersten Impfung kaum noch wegen Corona ins Krankenhaus müssen. Eine Studie aus Israel wiederum hat gezeigt, dass Geimpfte nur noch sehr selten andere anstecken können. Das sind zwar nur vorläufige Ergebnisse, aber es ist dennoch der positive Hintergrund, vor dem man über einen Impfausweis diskutieren sollte. Was sind die Argumente der Gegner? Angela Merkel sagt wieder mal, die Debatte sei verfrüht, weil noch zu wenige geimpft seien. Andere, wie der Ethikrat, warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft. Beide Argumente finde ich nicht überzeugend. Ich selbst bin nicht geimpft und muss vermutlich noch mehrere Monate warten. Aber ich fühle mich doch nicht benachteiligt, wenn Grundschullehrerinnen bald wieder mit Impfpass in ein Restaurant gehen dürfen. Wieso soll das mögliche Neidgefühl wichtiger sein als das wirtschaftliche Überleben zum Beispiel eines Restaurantbesitzers? Und das gilt in gleicher Weise für Staaten wie Österreich, Griechenland, Italien, die leben zu einem guten Teil vom Tourismus. Wie gut die Impfung vor den Mutanten schützt, muss man zwar noch erforschen, Aber wenn von Geimpften oder auch von Genesenen tatsächlich nur noch eine minimale Gefahr ausgeht, warum sollten sie dann weiter die Einschränkung ihrer Grundrechte ertragen müssen? Ursula von der Leyen hat gesagt, dass es mindestens 3 Monate dauern werde, die EU-Impfpässe kompatibel zu machen. Das erinnert ungut an die Corona-App, die bis jetzt noch nicht mal zwischen Deutschland und Frankreich kompatibel ist. Aber vielleicht schaffen sie es ja schneller. Dann gäbe es in all diesem Corona-Trübsinn gute Nachrichten auch mal aus Brüssel.
Die Meinung von Markus Grill. Die Partei Die Linke gilt nicht gerade als Hort der großen Harmonie. Daran gemessen vollzieht sich der Übergang an ihrer Spitze nahezu geräuschlos. 2 Frauen kandidieren gemeinsam für den neuen Vorsitz. Und wenn nicht schief läuft, werden die beiden morgen gewählt beim virtuellen Parteitag. Eine Landespolitikerin aus Thüringen und eine aus Hessen, eine aus Ost und eine aus West, eine links und die andere noch linker. Es ist alles fein austariert. Wird aber bestimmt trotzdem nicht monoton, denn diese vielstimmige Partei muss sich entscheiden, was sie will. Und sie muss erst einmal wieder Mehrheiten haben, um das dann auch verwirklichen zu können. André Berthold war für uns in Sachsen-Anhalt, wo sie genau darum kämpft, vor der Landtagswahl im Juni.
Hendrik Lange ist unterwegs in seinem Stadtteil. Seit über 25 Jahren lebt der linken Politiker in Halle-Neustadt. Hier in der ehemaligen DDR-Vorzeigestadt kennt er die Leute und viele kennen ihn. Halle-Neustadt war eine Bastion der Linken. Wer hier lebt, hat meist keine tiefen Taschen. Rentner, junge Familien und seit ein paar Jahren auch Geflüchtete. 30% und mehr fuhr die Partei hier bei Landtagswahlen ein. Dann kam 2016 die AfD.
Das ist eine sehr schmerzhafte Wahlniederlage gewesen. Und ich habe das immer damit verglichen, als wenn man mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Weil es in dem Maße uns getroffen hat, wo wir es nicht vermutet haben.
Die Linke verlor nicht nur über 10 Prozentpunkte an Zustimmung, sondern auch ihr Direktmandat an die AfD. Hendrik Lange sieht heute dafür mehrere Gründe. Dass der AfD zum Beispiel eine starke Mobilisierung von Nichtwählern gelungen sei. Aber auch, dass viele Menschen hier, auch seine Wähler, Angst gehabt hätten, dass ihnen Sozialleistungen gekürzt werden zugunsten der Flüchtlinge. Ängste, gegen die er kein Rezept hatte. Bei den anstehenden Landtagswahlen will Lange mit urlinken Themen verlorene Stimmen zurückholen.
Es ist auf der einen Seite immer noch die Frage von Gerechtigkeit. Beispielsweise bei der Rente. Viele in Halle-Neustadt sind Rentnerinnen und Rentner und verstehen nicht, warum man 30 Jahre nach der Wende noch nicht die gleiche Rente verdient. Es ist die Frage nach Gerechtigkeit bei der Entlohnung. Da sind wir im Osten weit zurück.
Ob das tatsächlich reicht, um hier im Viertel und im gesamten Osten an alte Wahlerfolge anzuknüpfen? Daran zweifeln Experten.
Wenn Leute sozusagen bei der AfD dann gelandet sind, da wieder sie zurückzuholen, das ist sehr, sehr schwierig. Und die AfD macht das ja geschickt, indem sie zunehmend auch, zumindest im Osten, auf die soziale Karte setzt und damit in gewisser Weise die Programmatik der Linken unterminiert.
Doch wie aus dieser Falle herauskommen? Eine der designierten neuen Linken-Chefinnen, Susanne Hennig-Welsow, will linke Politik mit dem Zukunftsthema Klimaschutz verbinden.
Wenn ich Braunkohlereviere schließen möchte, dann muss ich natürlich für Arbeitsplätze sorgen, dass die Region auch lebensfähig bleibt und lebenswert bleibt. Und das ist ein Auftrag, der zusammengehört und das kann die Linke.
Und sowohl Hennig-Welsow im Bund als auch Hendrik Lange in Sachsen-Anhalt setzen auf ein rot-rot-grünes Bündnis als einzige Machtoption.
Deswegen ist Rot-Rot-Grün die beste Option für all diejenigen, die möchten, dass es sozial vorangeht, dass es ökologisch vorangeht, und ist für mich die Option auch, wo wir am meisten umsetzen können.
Ob Hendrik Lange die Menschen hier in Halle-Neustadt davon überzeugen kann? Er ist Realist und weiß, dass er viele, die er an die AfD verloren hat, nicht wieder zurückgewinnen wird.
Auch darüber möchte ich nun sprechen mit der anderen Frau, die für den Parteivorsitz antritt, die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, die mit großer Wahrscheinlichkeit morgen gemeinsam mit Susanne Hennig-Welsow gewählt wird. Janine Wissler. Guten Abend, Frau Wissler.
Guten Abend, Frau Miosga.
Wie wollen Sie die Leute gewinnen, die im Moment ihr Kreuz machen bei der AfD?
Ja, wir wollen, dass von diesem Parteitag ein Aufbruch ausgeht, weil wir gerade jetzt in der Corona-Krise ja merken, dass sich die soziale Ungleichheit verschärft, dass wenige Menschen reicher, aber viele ärmer werden. Und wir müssen als Linke genau da den Finger in die Wunde legen, die sozialen Missstände benennen, aber auch deutlich machen, wo Lehren gezogen werden müssen aus der Corona-Krise. Weil es hat sich ja gezeigt, das Gesundheitssystem ist unterfinanziert. Pflegekräfte verdienen viel zu wenig Geld und sind völlig überlastet. Wir sehen gerade, dass eben die soziale Spaltung weiter zunimmt und gerade die Menschen in Kurzarbeitergeld kaum noch ihre Mieten bezahlen können. Und deswegen müssen wir auf den sozialen Ausgleich drängen und eben auch, dass die Hilfen und die Lasten in dieser Krise gerecht verteilt werden. Darüber wollen wir versuchen, natürlich auch Menschen wiederzugewinnen, die mal Linke gewählt haben und die vielleicht in den letzten Jahren resigniert waren, die jetzt die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich wirklich was verändern kann. Die Menschen wollen wir ansprechen mit dem Kampf um bezahlbaren Wohnraum, gute Bildung und soziale Gerechtigkeit.
Die Wähler scheinen das nicht zu gutieren, Frau Wissler. Sie schneiden ja nicht nur in den ostdeutschen Ländern schlecht ab. Im Westen sind die Resultate noch schwächer. Bundesweit steht die Linke in Umfragen bei 7-8%. Warum vertrauen so wenig Menschen ihrer Partei?
Ja, es ist richtig, wir sind in den Umfragen relativ stabil, aber wir schöpfen unser Potenzial bei weitem nicht aus. Und wenn ich mir unsere Forderungen anschaue, eben die Frage von Umverteilung von Vermögen oder eben einem höheren Mindestlohn, dann sind das ja Forderungen, die deutlich mehr Menschen teilen als 7-8%. Und ich denke, wir müssen zum einen mehr dahin gehen, wo die Menschen sind. Das heißt eben auch uns stärker verankern in den Stadtteilen, in den Betrieben und auch deutlich sichtbarer sein. Und natürlich müssen wir auch viel stärker unsere Kernforderungen, unsere Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen. Das ist vielleicht auch in den letzten Jahren nicht immer gelungen. Und natürlich müssen wir ausstrahlen, dass wir Gesellschaft verändern wollen und dass wir sowas sind, ja, wie ein Pol der Hoffnung von links in einer Zeit von sozialer Krise, von Klimakrise, von wachsender Gefahr von rechts, dass wir dazu eine Alternative darstellen wollen. Ja, und dafür wollen wir kämpfen in diese Superwahl. Ja, und da hoffe ich, dass dieser Parteitag eine gute Grundlage
ist. Inwieweit wollen Sie sich denn selber verändern? Vielleicht würde ja auch ein klares Bekenntnis zum Regieren helfen. Im Bund. Im Beitrag haben wir gerade von Herrn Lange gehört mit dem Wunsch, den auch Ihre Co-Vorsitzende hat ja für den Bund, nämlich Rot-Rot-Grün zu verwirklichen. Aber Sie glauben nicht dran.
Naja, das kommt ja immer auf die Inhalte drauf an. Regieren ist ja für uns kein Selbstzweck, sondern es ist die Frage, was kann man in einem Regierungsbündnis erreichen? Und da sage ich ganz klar, also sollte es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken geben, dann haben alle drei Parteien die Verantwortung, natürlich darüber zu verhandeln und sehr ernsthaft darüber zu verhandeln, ob man diese Mehrheit auch nutzen kann für einen Politikwechsel. Aber dabei muss es eben um Inhalte gehen. Wir wollen eine Vermögenssteuer einführen. Wir wollen das Hartz-IV-System überwinden.
Frau Wissler,
wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit
und eine friedliche Außenpolitik. Aber die innenpolitischen Punkte, da sind Sie ziemlich schnell bei der SPD. Die größte Hürde für Rot-Rot-Grün sind die Auslandseinsätze der Bundeswehr, das wissen Sie. Und Susanne Hennig-Welso würde ja jetzt sagen, die Friedenseinsätze der Bundeswehr, denen stimmt sie zu, unter UNO-Mandat, wie wir das jetzt zum Beispiel schon im Südsudan machen, Sie aber nicht.
Nein, Susanne Hennig-Welso und ich, wir sind uns vollkommen einig, dass die Bundeswehr aus allen Einsätzen, in denen sie jetzt ist, zurückgezogen werden soll. Die Linke im Bundestag hat ja auch gegen all diese Einsätze gestimmt. Und es geht aber nicht nur um die Frage der Auslandseinsätze, sondern wir wollen generell eine friedliche Außenpolitik. Also ein wirklicher Beitrag zu Frieden auf dieser Welt wäre ja, dass man nicht Waffen in alle Welt liefert, dass man nicht Diktatoren mit Waffen beliefert, die damit die eigene Bevölkerung unterdrücken und Kriege führen. Wir wollen mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit statt für Rüstung. Und deswegen ist es auch ein Fehler, dass der Verteidigungshaushalt im letzten Jahr, ausgerechnet diesem Corona-Jahr, auch noch mal erhöht wurde.
Jetzt muss ich aber doch
mittlerweile
noch mal nachfragen,
47 Milliarden Euro. Aber Sie haben schon recht,
irritiert.
Das ist sicher ein Knackpunkt, natürlich,
würden
aber
Sie
nicht der einzige.
Würden Sie Friedenseinsätzen unter UNO-Mandat zustimmen? Habe ich da gerade richtig gehört? Sie sind sich einig?
Wir sind uns einig, dass wir die Bundeswehr aus allen Einsätzen zurückziehen wollen, wo sie jetzt gerade sind. Die Linke im Bundestag hat keinem dieser Einsätze zugestimmt. Wir sind der Meinung, wenn wir mehr Frieden auf der Welt schaffen müssen, dann müssen wir für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung sorgen, den Hunger bekämpfen und wir müssen die Waffenexporte verhindern. Und darin sind wir uns einig, dass wir, und so steht es ja auch bei uns im Parteiprogramm, dass wir die Bundeswehreinsätze beenden wollen, weil wir glauben, dass die Probleme nicht da mit den Mitteln gelöst werden, mit denen sie erst geschaffen wurden. Und wir setzen nicht auf Militär, sondern wir setzen auf Abrüstung und eben auf eine gerechte Weltwirtschaftsordnung.
Sie haben
da sind wir uns vollkommen
genau
einig.
Diese Debatte und in Ihrer Partei. Der linken Verteidigungspolitiker Höhn sagt zum Beispiel, die Welt hat sich massiv verändert, die Linke hat es bloß noch nicht mitgekriegt. Und die Linke muss endlich ihre Fundamentalopposition aufgeben, genau bei diesen Blauhelm einsetzen. Was wollen Sie jetzt? Weiter motzen oder machen?
Ja, das geht hier nicht um Motzen. Also es geht hier um die Frage, bei Militäreinsätzen geht es um die Frage von Menschenleben. Und ich will nur sagen, die Linke ist auch nicht die einzige Partei, die das diskutiert. Also auch innerhalb der SPD-Fraktion gibt es ja einige, die gegen die Verlängerung von Mandaten stimmen. Auch innerhalb der Grünen stimmt mittlerweile eine Mehrheit gegen den Einsatz in Afghanistan. Und wir müssen es doch an der Sache diskutieren. Die Bundeswehr ist seit 20 Jahren in Afghanistan. Was hat's gebracht? Ist das Land wirklich sicherer geworden? Wenn wir daran denken, wie viele zivile Opfer es gegeben hat, wie viele Tote es gegeben hat, dann kann man doch feststellen, dass Militär die Probleme überhaupt nicht löst. Und deswegen müssen wir es doch an der inhaltlichen Frage diskutieren, wie wird diese Welt friedlicher? Und ich kann ja meine Position nicht danach ausrichten, was andere Parteien wollen, sondern wir haben eine Position und ich bin froh, dass die Linke eine konsequente Friedenspartei ist und deswegen Bundeswehreinsätzen eben nicht zustimmt. Und ich sag mal, die Bundesregierung liefert Waffen nach Ägypten, nach Katar, bis vor kurzem nach Saudi-Arabien. Also wenn man wirklich sich für Frieden einsetzt, dann muss man doch als allererstes aufhören, die ganze Welt aufzurüsten und auch eben des NATOs, das 2%-Ziel der NATO. Auch das ist kein Beitrag zum Frieden.
Wir sind sehr gespannt, ob Sie sich da näher kommen oder nicht. Im Moment klingt das nicht nach Regieren. In jedem Fall, haben wir gehört, soll die Linke mit Ihnen beiden wieder mehr gute Laune ausstrahlen. Ihre künftige Co-Vorsitzende sagt, es gibt keine Revolution, wenn man sie nicht tanzt. Foxtrott oder Pogo?
Ach, das muss kein Widerspruch sein. Aber gute Laune ist schon mal ein guter Ansatz, weil ich bin der Meinung, man muss selber auch begeistert sein, um andere begeistern zu können. Und deswegen sollte die Linke auch ausstrahlen, dass es Spaß macht, bei uns mitzumachen. Das ist sicher richtig.
Also, guten Parteitag und vielen Dank für das Gespräch, Janine Wissler.
Ich danke Ihnen.
Gucken wir als nächstes in das Land, in dem die Extreme deutlich weiter auseinanderdriften als bei uns, die Vereinigten Staaten. Da ist die Impfkampagne besser angelaufen. Knapp 7% der Bevölkerung haben schon beide Injektionen intus, inklusive Präsident Joe Biden. Aber jetzt braucht die Wirtschaft dringend eine Spritze. Es wird eine gigantische Dosis, die der Kongress verabreichen soll. Für Arbeitslose zum Beispiel, für Gemeinden, die ihre Impfzentren am Laufen halten müssen und für kleinere Unternehmen, die besonders gelitten haben in dieser Pandemie. Verena Bünden stellt uns eine der Betroffenen vor.
Sie hat sich den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Vor 2 Jahren machte Kimberly Smith sich in Washington selbstständig mit einem Salon, spezialisiert auf hochwertige Kosmetik für schwarze Frauen. Eine Marktlücke, erfolgreich bis Corona kam. Seitdem ist der Absatz eingebrochen. Wer kauft schon teures Make-up, wenn man Maske tragen muss? Wir haben einen Gewinneinbruch von 75% erlebt. Inzwischen kommen unsere Haupteinkünfte aus dem Online-Geschäft. Dennoch ist das kein Ausgleich für die Einkünfte vor Corona. Dabei hilft auch kein Selbstabholersystem. Smith versucht durchzuhalten. Aber wie lange noch? Amerika hat gerade 2 Meilensteine passiert. Mehr als 500.000 Corona-Tote gibt es inzwischen. Ein weltweiter Negativrekord. Gleichzeitig nähert sich die neue Biden-Regierung ihrem Ziel von 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Amtstagen. Die Hälfte ist schon geschafft. 50 Millionen Impfungen in nur 37 Tagen. Wir sind unserem Zeitplan Wochen voraus. Trotz Rückschlägen, wie den Schneesturm neulich. Amerikas Impfoffensive nimmt weiter Fahrt auf. Die Notfallzulassung des Johnson & Johnson-Vakzins steht unmittelbar bevor. Damit stände hier der 3. Impfstoff zur Verfügung und der 1., der nur einmal gespritzt werden muss. Parallel dazu wollen die Demokraten ein weiteres XXL-Corona-Paket verabschieden, notfalls im Alleingang. 1,9 Billionen Dollar schwer sind die Hilfen, über die heute noch im Repräsentantenhaus abgestimmt werden soll. Darin vorgesehen? Eine Einmalzahlung von $1,400 an die meisten Amerikaner. Milliarden für Corona-Maßnahmen, Schulöffnung, Familien und kleine Unternehmen. Die Republikaner halten das für übertrieben und nicht ausreichend zielgerichtet. Wir wissen doch, was der beste Antrieb ist. Unsere Wirtschaft einfach wieder voll öffnen. Zurück an die Arbeit, in die Schulen, in Gesundheit. Sie aber hofft auf dieses Hilfspaket, um überhaupt im Geschäft bleiben zu können. Als Kleinunternehmerin hat Kimberly Smith bislang noch keinerlei staatliche Unterstützung bekommen. Es ist wirklich dringend. Wir denken von Monat zu Monat, aber in Realität geht es mehr um Wochen. Hilfsgelder würden bedeuten, okay, wir können diesen Monat die Ladenmiete zahlen. Das würde etwas Druck nehmen. Etwa 4 Millionen Unternehmen haben in den USA bereits aufgegeben. Kimberly Smith hofft, dass ihrem Geschäft im Wettlauf mit dem Virus nicht die Puste ausgeht.
Zurück nach Deutschland und zum Krisenmanagement. Der Bundestag hat heute weitere Milliardenhilfen beschlossen für die Pandemie. Damit beginnt der Nachrichtenblick mit Konstantin Schreiber.
Mit dem Hilfspaket sollen die Folgen der Corona-Maßnahmen abgemildert und Konjunkturimpulse gesetzt werden. Es sieht unter anderem vor, dass Eltern auch in diesem Jahr pro Kind einen einmaligen Bonus bekommen. Diesmal in Höhe von 150 Euro. Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Geringverdiener erhalten die gleiche Summe. Darüber hinaus soll der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% auf Speisen in der Gastronomie bis Ende 2022 gelten. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Nüßlein lässt aufgrund von Korruptionsvorwürfen gegen ihn sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion ruhen. Gegen den 51-Jährigen wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Berichten zufolge geht es um Provisionen, die Nüßlein beim staatlichen Ankauf von Schutzmasken erhalten haben soll. Der CSU-Politiker ließ die Anschuldigungen von seinem Anwalt zurückweisen. Mehr als 500 Polizisten sind bei einer groß angelegten Razzia in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Dabei wurden 27 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht und 10 Personen festgenommen. Ihnen wird Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Die Polizei stellte unter anderem Rauschgift, Bargeld und Schusswaffen sicher. Die Rechtsextremen waren zuvor jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Nach Einschätzungen des US-Geheimdienstes CIA steckt der saudi-arabische Kronprinz Bin Salman hinter dem tödlichen Einsatz gegen den Journalisten Khashoggi. Laut einem heute veröffentlichten Bericht soll der Kronprinz einen Einsatz genehmigt haben, um Khashoggi so wörtlich zu ergreifen oder zu töten. Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul umgebracht worden. Die USA reagierten auf den Bericht mit Einreisebeschränkungen für 76 Saudis.
Es war erst im vergangenen Oktober in Paris. Frankreichs Präsident würdigt bei einer Trauerfeier den Lehrer Samuel Paty, den ein fanatischer junger Moslem enthauptet hatte. Keine zwei Wochen nach dieser Gedenkfeier musste die Polizei einem anderen Lehrer Personenschützer an die Seite stellen. Bis heute im kleinen Städtchen Trapp. Weil Didier Lemaire es wagt, gegen den radikalen Islamismus zu kämpfen und weil er sagt, in meiner Stadt werden viele Kinder zu Hass erzogen. Jetzt lebt er mit Todesdrohungen und seine Nachbarn verstehen die Welt nicht mehr. Sabine Rau hat Antoine zugehört, der sich für seine Stadt engagiert, sehr kreativ.
Das Video ist gerade online gegangen, produziert in Trapp, 30 Kilometer von Paris entfernt. Die Stadt ist als Islamistenhochburg in die Schlagzeilen geraten. 85 junge Männer sind seit 2014 von hier nach Syrien in den sogenannten Heiligen Krieg gezogen. Ein Schock für die Menschen hier, aber sie wehren sich gegen einen Generalverdacht. Was berichtet wird, ist nicht das, was wir hier erleben. Wir werden alle abgestempelt, anstatt die Realität zu zeigen. Die Realität ist, wir leben zusammen. Wir haben hier auch nicht mehr Probleme als andere schwierige Quartiers. Er steht unter Polizeischutz. Didier Lemaire ist Philosophielehrer in Trapp. Er bekommt Morddrohungen von militanten Islamisten, seitdem er öffentlich vor einer Radikalisierung eines Teils seiner muslimischen Schüler gewarnt hat. Und er kritisiert, dass Frankreich bislang keine Strategie dagegen hat. Es ist besorgniserregend. Viele sind in den Dschihad gegangen. Ich hatte eine Schülerin, die nahm ihr Telefon und telefonierte vor meinen Augen mit ihrem Freund in Raqqa. Das war für sie vollkommen normal. Seine Schule wird er verlassen. Der Bürgermeister von Trapp hat gegen den Philosophielehrer Lemaire mobilisiert. Er verunglimpfe die Stadt. Aber vor unserer Kamera will er sich dazu nicht äußern. Genauso wenig wie der Imam der Moscheegemeinde. Dafür aber er. Noam Anouar hat als verdeckter Polizist im Islamistenmilieu ermittelt. Er hat erlebt, wie sich junge Muslime radikalisieren, weil sie sich zurückgewiesen, nicht zugehörig fühlen zur französischen Gesellschaft. Das ist keine fremde Armee, die hier einmarschiert. Das sind junge Franzosen, die hier in diesen Vierteln aufwachsen und die sich gegen ihre Mitbürger und gegen die Französische Republik wenden. Als Gründe nennt Noam Armut, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung. Die Gräben in der französischen Gesellschaft sind tief. Er warnt aber auch vor Pauschalurteilen. 85 sind in den Dschihad gegangen, das sind zweifellos viele, aber es bleiben 32.000 Einwohner von Trapp, die geblieben sind und die gerne in Frankreich leben wollen. Wir treffen Antoine. Er ist Rapper und hat das Video über Trapp gemacht. Antoine ist hier zur Schule gegangen. Er sagt, man dürfe die Augen nicht vor der Realität verschließen, aber es sei ein hässliches Zerrbild entstanden. Trapp ist eigentlich eine kosmopolitische Stadt. Hier gibt es eine Art Miteinander. Es vermischt sich irgendwie alles. Und ich finde, das ist eigentlich sehr bereichernd.
Das war bei 12 Olympischen Spielen der übliche Anblick. Die DDR auf dem Treppchen, manchmal gleich mit 2 oder 3 Gewinnern. Es war auch unser Reporterteam in der ARD, das zeigen konnte, wie diese Erfolge zustande gekommen sind im Spitzensport, fast ausnahmslos mit Doping. Jetzt hat Hajo Seppelt gemeinsam mit Jörg Mebus recherchiert, dass zu diesem Schattenreich eine noch dunklere Praxis gehört. Für diese Erfolge brauchte es Medikamentenversuche an Amateuren, zum Beispiel der Leichtathletik, und das alles mit Wissen der Staatsführung.
Viele Jahre schlummerte er in Archiven. Kaum jemand kannte diesen Film. Er ist von 1976, war streng geheim, nur für die DDR-Staatsführung bestimmt.
Und 1 und 2.
Die DDR-Sportfunktionäre wollten Werbung machen für ihre Trainingsmethoden. Auch er war zu sehen, der 24 Jahre alte Hobbyläufer Hans Albrecht Kühne. Er ließ sich auf Experimente ein, erhoffte sich, so sagt er heute, eine bessere sportmedizinische Betreuung.
Es ist mir nicht richtig bewusst gewesen, was da eigentlich läuft. Also ich konnte das noch nicht einordnen. Es war für mich wie ein riesengroßes Abenteuer.
Es gab nicht nur Lauftests. Bei Kühne wurden Muskel- und Leberbiopsien durchgeführt. Und nicht nur bei ihm. Mit den Tests an den Freizeitsportlern wollten die Forscher Erkenntnisse gewinnen für den Spitzensport. Die Stars aber sollten geschont werden. Keiner sollte von den Tests erfahren.
Wir wurden nie über Ergebnisse unterrichtet, ne? Und wurden auch darauf hingewiesen, dass alles, was da passiert, dass das unter Verschluss bleiben soll.
Experimentiert wurde auch an Schwimmer Jens Beckert und seinen Teamkameraden.
Bei allen wurden Biopsien vorgenommen. Die jüngsten waren 12 oder 13 Jahre.
Hans Albrecht Kühne schrieb damals in seinem Tagebuch auch von geheimen Vergaben von Dopingmitteln. Darunter auch solche, die für Menschen gar nicht zugelassen waren, mit schwerwiegenden Folgen.
Ich habe mich wie von mir selbst entfremdet gefühlt. Ich war also auf einmal depressiv plötzlich und hatte Selbstmordgedanken. Und auch ein bisschen hatte ich Angst, dass ich da zu weit gegangen bin mit meinem Entgegenkommen.
In zeithistorischen Dokumenten stieß die ARD-Doping-Redaktion auf zahlreiche Verweise zu solchen Experimenten. ExpertInnen gehen von mehreren hundert Freizeitsportlern aus.
Es ist von keiner Seite bisher angeguckt worden oder überhaupt aufgefallen, dass es da einen Bereich gibt, der wichtig wäre, der menschenrechtsverletzend ist und der unbedingt in den Fokus der Aufarbeitung genommen werden muss.
Es sind Menschenversuche gewesen. Menschenversuche, die man so hätte nicht gestatten, nicht machen dürfen, bei denen ich hätte nicht ein Darsteller, Kleindarsteller hätte sein dürfen.
Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung muss nun ein neues Kapitel des DDR-Sports aufgearbeitet werden.
Menschenversuche für Medaillen. Diese ausführliche Doku ist zu sehen in der ARD-Mediathek. So, und wir gehen zum Wetter. Claudia Kleinert hat einen Lichtblick für uns.
Ja, Karin, denn es wird häufiger mal Sonnenschein geben am Wochenende, nachdem der Tag heute für viele doch ganz schön trüb verlief. Und es wird im Laufe der nächsten Tage wieder wärmer. Das sind die Sonnenstunden für die morgigen 2 Tage, fürs Wochenende. Im Süden morgen schon 8 bis 10 Stunden. So von Niedersachsen bis zum Erzgebirge bleibt es erstmal noch ziemlich trüb. Und am Sonntag dann, vor allem Bayern, Baden-Württemberg, 8 bis 10 Stunden Sonne. Daran anschließend so ein Streifen mit ein paar Wolken, 4 bis 6 Stunden Nebel kann auch dabei sein. Im äußersten Nordwesten und auch in Teilen Brandenburgs, da ist es eher eine trübe Angelegenheit. Denn die Luft, die zu uns kommt, die kommt im Moment über die Nordsee. Das heißt, die ist relativ feucht, kommt eben nicht mehr aus Süden oder Südwesten. Und sie ist auch etwas kühler hinter der Kaltfront, die heute über uns hinweggezogen ist. Das heißt, kühle und feuchte Luft, heißt gerade jetzt, ist ja noch Winter, dass es immer mal wieder Nebel- und Hochnebelfelder gibt. So auch in der Nacht. Das heißt, die Kaltfront zieht weiter nach Süden, bringt auch noch ein bisschen Regen mit. Schneefallgrenze dann morgen früh am Alpenrand so rund 1000 Meter. Glättegefahr vor allem im Norden Bayerns, weil die Nässe gefrieren kann. Und von Norden dann morgen im Laufe des Tages etwas dichtere Wolken. Die hängen vor allen Dingen von Niedersachsen bis zum Erzgebirge kompakt. Und das auch bis zum Nachmittag. Auch am Erzgebirgsrand kann es ein bisschen regnen. Jetzt in der Nacht eben im Norden Bayerns Temperaturen von rund minus 4 Grad. Deswegen dort Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Meist sind es aber Werte von 0 bis 5 Grad, minus 1 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen im Laufe des Tages, da wo es trüb bleibt, dann Höchstwerte von meist nur so 6 bis 9 Grad, den Rhein entlang und im Südwesten 10 bis 13 Grad. Die nächsten Tage bringen im Süden viel Sonnenschein, im Norden immer mal wieder etwas kompaktere Wolkenfelder. 15 bis 16 Grad wird es dann im Süden geben.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Der Abend im Ersten geht jetzt weiter mit Krimis. Zuerst mit dem Polizeiruf aus Magdeburg. Die Tagesthemen morgen dann gleich nach den Schlager-Champions. Und Konstantin und ich wünschen einen guten Start ins Wochenende. Oder?